Herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Und wir nehmen hier gerade nachträglich zu unserer Dezemberfolge noch ein kleines Intro für euch auf, damit ihr auch Judith nochmal hört vor Weihnachten, weil Judith leider in der Folge nicht dabei sein konnte.
Lena interviewt in der Folge Aurelia Brandenburg zum Thema Gaming und Gamer-Szene. Und ich bin leider nicht dabei, weil ich zu dem Zeitpunkt der Aufnahme bei Christian im Krankenhaus war. Ja. Aber es geht ihm jetzt wieder gut. Er humpelt herum.
Damit die Folge trotzdem noch pünktlich zum Dezember fertig wird, haben wir dann leider einmal ausnahmsweise nur mit einer von uns beiden aufgenommen. Aber da der Fokus in dieser Folge tatsächlich auf dem Interview mit Aurelia liegt, hoffen wir, dass das nicht so schlimm ist. Jetzt hört ihr uns noch mal kurz beide, denn wir haben mal wieder einen kleinen,
Community-Hinweis. Denn wir haben uns zusammen mit 14 anderen AutorInnen und Verlagen eine Spendenaktion überlegt, wo ihr noch bis zum 12. Dezember für 4 von uns ausgesuchte Organisationen spenden könnt. Und ihr könnt euch dann aussuchen, von welchem Autor oder welcher Autorin oder welchem Verlag ihr ein Buchpaket gerne haben wollt, wenn wir euren Namen ausgelost haben.
Genau. Gewinnspiele gibt's ja öfter und am Ende des Jahres gibt's ja auch öfter mal Charity-Aktionen und wir haben uns gedacht, wir bringen das einfach mal zusammen und hoffen, ihr habt vielleicht Lust mitzumachen. Ihr könnt 1 Euro spenden, ihr könnt mehr spenden. Wenn ihr gerade nicht das Geld habt, was zu spenden, könntet ihr uns auch einfach helfen, indem ihr das Ganze teilt. Auf Social Media, in eurer Familien-WhatsApp-Gruppe oder ich weiß nicht wo.
Genau.
Wenn ihr das jetzt direkt am Handy sofort eintippen möchtet, dann geht ihr auf bit.ly/Hoffnung spenden.
Und die 4 Organisationen, die wir uns ausgesucht haben, sind Lambda e.V., die machen Arbeit mit LGBTQI-Jugendlichen und haben auch eine Hotline, die junge Menschen zum Beispiel vor dem Outing kontaktieren können. Dann haben wir uns ausgesucht Sea-Watch e.V. Die Organisation ist euch sicher allen ein Begriff. Die retten Menschen im Mittelmeer. Und Ärzte ohne Grenzen, die ärztliche Hilfe und Impfungen und Beratungen und all sowas in die ganze Welt bringen. Und dann haben wir uns noch aus aktuellem Anlass für Medico entschieden, Hilfe für Rojava. Die haben das demokratische Projekt in Rojava schon ganz von Beginn an unterstützt und machen natürlich auch in der aktuell andauernden Notsituation weiter.
Ihr könnt euch also entscheiden, an welche der 4 Organisationen ihr was spenden möchtet. Unabhängig von der Summe ist ja jeder Euro wichtig für wohltätige Organisationen und wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht Lust habt mitzumachen.
Genau, und dazu brauchen wir quasi nur ein Handyfoto oder so von der Spendenquittung und ihr könnt aber natürlich gerne sowohl eure Adresse als auch den Betrag wegmarkieren oder wie auch immer. Es ist halt einfach nur für uns der Nachweis, dass ihr tatsächlich für eine dieser 4 Organisationen gespendet habt, egal wie viel.
An dieser Stelle auf jeden Fall danke an alle AutorInnen und alle Verlage, die sich spontan beteiligt haben und ein Paket gestiftet.
Ja,
und danke schon an alle von euch, die mitgemacht haben. Es läuft schon ein paar Tage und wir haben auch schon Mails bekommen.
Sehr cool, vielen Dank. Gut, und ich glaube, das war es jetzt von meiner Seite. Ich verabschiede mich.
Judith verabschiedet sich bis nach der eigentlichen Folge, wo wir dann natürlich noch unsere Coffee und Patrons nennen werden, dann auch wieder zu zweit. Aber jetzt kommt erstmal die eigentliche Folge und das Interview mit Aurelia. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Genau, viel Spaß.
Wir haben heute das Thema Gaming und die Gamer-Szene und wir haben uns Aurelia Brandenburg als Gast eingeladen. Hallo Aurelia, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hi.
Ja, Aurelia, du bist ja quasi unsere erste Wahl für Expertinnen zum Thema Gaming und Gamer-Szene. Möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Ja, sehr gern. Im normalen Leben bin ich eigentlich Studentin. Ich studiere in einem Nischenmaster Geschichte. Parallel dazu blogge ich schon seit meiner Schulzeit tatsächlich auf meinem Blog Geekgeflüster. Zuerst über Bücher, inzwischen über Videospiele und inzwischen auch seit ein paar Jahren verstärkt feministisch. Parallel dazu tänzle ich noch so ein bisschen am Rande der Game Studies ein bisschen rum und schreibe auch unter anderem für Language at Play, ein kulturkritischer Blog so aus der Game Studies Ecke, der so ein bisschen zwischen Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation steht.
Verlinken wir natürlich auch gerne dann in den Shownotes. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher kommt eigentlich dieser Name Aurelia Brandenburg sonst noch so aus dem Rollenspielkontext bekannt vor, dann liegt es vielleicht daran, dass du auch bei Rollinclusive hier einen Essay beigesteuert hast.
Eine kleine Einführung zum Thema historische Korrektheit und Authentizität im Fantastikkontext.
Das war halt so, ist auch eine tolle Überschrift. Als Aufwärmfrage reden wir mal kurz über Computerspiele, die wir mögen. Ist irgendeine Lieblingsreihe oder ein Lieblingsspiel oder was spielst du gerade im Moment?
Im Moment spiele ich noch so ein bisschen Greedfall und habe als nächstes vor, mir Outer Worlds vorzunehmen. Und meine absolute, unumstößliche Lieblingsreihe ist Dragon Age.
Ah, da kann ich wenigstens mitreden. Die habe ich tatsächlich auch alle gespielt.
Ich habe tatsächlich in Dragon Age Inquisition den letzten Teil am liebsten, obwohl der oft so als der schlechteste Teil der Reihe gilt, was ich immer nicht ganz verstehe. Ich habe auch tatsächlich Dragon Age Inquisition auch deswegen so positiv in Erinnerung, weil mir da beim Spielen so extrem aufgefallen ist, wie viele coole Frauenfiguren da zum Beispiel rumrennen.
Ein Trans-Charakter fand ich auch sehr cool zum Beispiel. Und außerdem Dorian.
Dorian ist wundervoll.
Also Dragon Age, eine der zwei Reihen, die ich gespielt habe, die andere ist Assassin's Creed. Da habe ich so die ersten 3 oder 4 Teile und seit 3, 4 Jahren habe ich gar nichts mehr gespielt, weil es einfach, irgendwo muss die Zeit leider herkommen noch für andere Sachen und dann ist irgendwie Computerspiel komplett hinten runtergefallen.
Ja, man ist eben auch schnell raus, wenn man mal nicht eine Weile nicht so viel Zeit hat oder dann vielleicht mal eine Weile keine passende Konsole hat oder sowas. Das passiert eben auch wirklich schnell.
Manchmal spiele ich Angry Birds. Prima. Du beschäftigst dich ja manchmal auch so mit Mittelalterspielen, wie es da so ist mit dem, das war halt so.
Also ich interessiere mich dafür halt sozusagen auch aus einer fachlichen Perspektive, sage ich jetzt mal. Ich habe in meinem Studium ziemlich viel zum Mittelalter gemacht. Das ist meine Lieblingszeit. Wer mich auf Twitter kennt, weiß, dass ich eine große, große Liebe für Burgen habe.
Mhm, genau. Folgt Aurelia für Fotos von Burgen und Infos über mittelalterliche Scheidungen und Ehen und
für schrägen Burgen-Content. So dieses Ding mit der Authentizität und diesen Mittelalterspielen, dass die meisten Kontroversen brechen deswegen aus, weil es eben dann zum Beispiel darum geht, dass Frauen zu prominent vorkommen oder auf irgendeine andere Art und Weise problematisiert werden. Und wenn es nicht um Frauen geht, geht es halt um People of Color. Und das ist immer, sind das sehr offensichtlich frauenfeindliche und oder rassistische Diskussionen, beziehungsweise da werden halt schlicht und ergreifend alles Mögliche an Menschen problematisiert, die keine weißen able-bodied Cis-Männer sind. Und das ist dann auch tatsächlich dann wieder so ein Ding, wo ich auch aus einer feministischen Richtung dann als Bloggerin ab und zu mal reingrätsche, weil ich mir diese Art von Argumenten dann nicht mehr anhören kann und möchte.
Ja, aber nicht nur im Mittelalter, oder? Gab es nicht auch vor gar nicht so langer Zeit diesen Battlefront-Teil im Ersten oder Zweiten Weltkrieg mit der weiblichen Pilotin, wo auch alle gesagt haben, nein, Frauen haben ja niemals. Und
Gott, da ging es, glaube ich, um Battlefield 1 war das. Und da gab es tatsächlich das Argument, ja, Frauen haben ja im Ersten Weltkrieg nicht gekämpft. Und dann war es halt sehr einfach, das Gegenteil zu beweisen. Surprise. Man kann immer sehr leicht das Gegenteil beweisen, wenn irgendwie die Gamer so ein Argument aufmachen.
Ja, wir wollten vor allem über die Gamer-Szene und diesen Begriff Gamer reden. Denn es gab ja vor kurzer Zeit den rechtsterroristischen Anschlag in Halle auf die Synagoge. Der Terrorist hat ja unter anderem seine Tat auf Twitch live gestreamt und hat sich in der Gamer-Szene bewegt und wohl auch die Waffen von einer Anleitung aus dem Internet sich erstellt und all sowas. Also es ist tatsächlich auch ein relativ aktueller Anlass, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir wirklich mal diese Folge über Gaming und Computerspiele und die Gamer-Szene. Du beschäftigst dich ja schon seit einigen Jahren mit der Gamer-Szene und mit einem sehr kritischen Blick darauf. Weißt du noch, wie das angefangen hat, wie das dazu kam?
Das ist tatsächlich so eine Mischung aus verschiedenen Dingen gewesen. Also ich habe ganz ursprünglich mal als Buchbloggerin angefangen und in der Buchblog-Szene sind feministische Diskussionen schon länger gang und gäbe. Da wird zwar auch zum Teil mit harten Bandagen gekämpft, aber da kommen die ständig vor und da ist es auch in den letzten Jahren so gewesen, dass verschiedene feministische Stimmen so ein bisschen so einen Siegeszug hingelegt haben. So Young Adult und grundsätzlich Jugendbuch-Fantasy-Bloggerinnen, das ist mit Absicht auch nicht gegendert, da sind sehr, sehr viele Frauen unterwegs, sehr viele junge Frauen. Ist das ein fruchtbarer Boden für feministische Ideen grundsätzlich dann geworden ist, ist jetzt auch keine große Überraschung, aber ich bin eben aus dieser Ecke gekommen und hab mich irgendwann bewusst aus dieser Szene zurückgezogen und mich mehr Popkultur und Gaming zugewandt. Als Buchbloggerin war das, was ich an feministischen Sachen geschrieben habe, noch sehr, sehr zahm im Verhältnis. Aber ich habe damit eben nicht aufgehört. Das Ding im Gaming ist immer, Feminismus per se ist ein rotes Tuch. Das kann noch so zahm sein. Es dauert nicht lange, bis du irgendwann mal die Gamer auf der Matte stehen hast, die dir dann erzählen, wie scheiße du doch bist. Und das nächste Ding ist auch noch, dass Gaming nach wie vor ein Raum ist, in dem fast nur weiße Cis-Männer untereinander diskutieren oder auch ein bisschen zu oft das machen, sagen wir es mal so. Was im Umkehrschluss eben bedeutet, dass in dem Moment, in dem du dich zum Beispiel selbst noch nur als weiße Cis-Frau wie ich da reinbewegst und eine Meinung hast und auch diese Meinung klar und deutlich vertrittst und vielleicht ein bisschen Reichweite dann irgendwann generierst, dass du dann sowieso auch deswegen problematisiert wirst.
Eigentlich wolltest du nur statt über Bücher mal über Games schreiben und die Reaktionen darauf haben dich dann ja auf eine kritische Betrachtung dieser ganzen Szene stoßen lassen.
Mein Ansatz war sowieso ein kulturkritischer, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, wie stark ich da dran geblieben wäre, beziehungsweise wenn man sich jetzt so anguckt, was ich im letzten Jahr veröffentlicht habe, da war sehr, sehr viel Feminismus mit dabei und sehr wenig anderes. Was auch dran liegt, dass ich inzwischen eben, wie gesagt, auch über Language at Play veröffentliche und auch Gastartikel geschrieben habe, wo viel anderes rausgegangen ist. Je länger ich da dabei bin, desto mehr habe ich auch das Bedürfnis, bestimmte Punkte ab und zu mal, wenn sie mich beschäftigen, einfach in Worte zu fassen und einmal kompakt in einen Text zu packen, anstatt zum Beispiel auf Twitter mir den Mund für immer fusselig zu reden.
Ja, das ist ja auch schön, wenn man dann irgendwann sagen kann, hier, ich habe diesen Artikel geschrieben. Bitte lies ihn.
Ich komme mir manchmal vor wie so eine Schallplatte mit Sprung, weil ich dann immer so bei jeder Diskussion, okay, übrigens, ich habe das geschrieben und irgendwann werde ich es schaffen, keine einzige Diskussion mehr führen zu müssen, weil ich zu allem einen Link habe.
Genau, dann postet man noch in regelmäßigen Abständen den Tone Policing Comic. Hattest du denn auch in irgendwelchen Spielen, die so Online-Communities haben, weil man zum Beispiel zusammen spielt oder zusammen irgendwelche Missionen macht und dann auch über Chat kommuniziert, warst du da auch irgendwie damit drin und hast dann auch so diese üblichen Sachen erlebt, die passieren, sobald man sich als Frau outet? Oder war das sowieso nicht so dein Ding?
Also ich bin sowieso nicht so extrem die Multiplayer-Spielerin, aber es war auch tatsächlich so, ich habe als Teenager irgendwann mal so ein bisschen bei verschiedenen Spielen reingeschnuppert. Und es kann auch sein, dass ich damals die falschen Spiele erwischt habe, weil ich da ziemlich blind rein bin. Aber es war dann halt schon so, dass ich da dann doch so ein bisschen mir die Finger verbrannt habe, sage ich jetzt mal. Ich fand es unangenehm und ich bin so die Art Mensch, wenn ich spiele, möchte ich immerhin mich so weit entspannen können, dass ich mir zumindest darüber jetzt keine Gedanken machen muss. Deswegen bin ich da nie tiefer eingestiegen, sondern immer weitgehend draußen geblieben und habe vor allem die Erfahrungen über Twitter gemacht.
Wenn ich jetzt einfach, Aurelia, sag mir doch mal, wie ist die Gamer-Szene so insgesamt? Was wäre dann so deine Einschätzung?
Ein Sumpf.
Ein Sumpf von?
Das Ding ist, es ist immer ein bisschen schwierig. Ganz allgemein gesprochen würde ich tatsächlich sagen, ist die Gamer-Szene, das ist eben auch so das Gaming als...
Gibt es überhaupt die Gamer-Szene? Also ich meine, wir sagen auch immer in jeder dritten Folge, es gibt auch nicht die Rollenspiel-Szene, weil das da auch so viele verschiedene Ansätze für gibt.
Genau, da gibt es also ja auch so viele unterschiedliche Subkulturen. Aber mal ganz grundsätzlich, so der ganz, ganz breite öffentliche Raum, wenn man mit ganz grobem Pinsel malt, ist, finde ich, schon ein ziemlicher Sumpf an einer ganzen Reihe von problematischen Strömungen, die zum Teil eben, also gerade frauenhassende, rechtsextreme Strömungen, all sowas, die strahlen sehr, sehr weit in die Mitte ab. Und das merkt man immer wieder. Das merkt man in ganz vielen Diskussionen. Das merkt man auch an scheinbar harmlosen Argumenten. Das bedeutet nicht, dass es eben keine guten Räume gibt. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir zum Beispiel in meiner direkten Umgebung auf Twitter zum Beispiel eine sehr schöne, sehr offene Blase zusammengestellt, in der ich mich wohlfühle, ohne Frage. Aber das ist durchaus hart erkämpft und das funktioniert auch nur, weil ich ein paar andere Gestalten radikal geblockt habe und auch weiter radikal blocke.
Wegen Sie, wie gesagt, nicht so drin, gerade bei Online-Spielen nicht, aber soweit ich das weiß, gibt es das ja immer mehr, dass es Overwatch-Server zum Beispiel gibt für, was weiß ich, LGBT-Leute oder für People of Color oder eigene Discord-Server, wo man dann so ein Safe Space hat.
Ja, das ist halt die einfachste Lösung, mit der du irgendwie deinen kleinen Raum kontrollieren kannst. Indem du halt irgendwie dir deine abgeschlossene Umgebung bastelst, bei der du nur Leute reinlässt, denen du halbwegs vertraust. Und jeder, der dieses Vertrauen dann drin missbraucht, wird wieder rausgekickt. Eben mit einer ganz harten Moderation geht sowas, ohne Frage. Aber sobald du eben in der unkontrollierten Öffentlichkeit bist, kann es eben auch sehr schnell sehr eklig werden.
Ich habe ja auch teilweise das Gefühl, dass es einfach viele Leute gibt, die schon die Tatsache, dass es Server gibt, auf die sie nicht rauf dürfen, einfach schon super fuchsig macht und in den Wahnsinn treibt. Wenn man über Gaming-Szene redet, ist ja immer einer der ersten Begriffe, der so auftaucht, Gamergate. Vielleicht hat noch nicht jeder unserer ZuhörerInnen das genau mitbekommen oder kann genau den Finger drauf legen, was da eigentlich passiert ist. Und du hast dich schon bereit erklärt, das nochmal kurz zusammenzufassen.
Gamergate war, oder nein, eigentlich Gamergate ist eine Hassbewegung aus Gamingkreisen. Die hat ihren Anfang 2014 genommen, also jetzt sich jetzt sogar 5 Jahre schon wieder, ist aber nach wie vor nicht ganz verschwunden. Es ist eine Hassbewegung, die sich vor allem gegen alle möglichen Leute wendet, die keine weißen Cis-Männer sind, aber auch zum Teil gegen JournalistInnen. Diese Hassbewegung nahm ihren Anfang als digitale Gewalt, die aus Gewalt in einer Beziehung resultierte. Und ausgehend davon entwickelte sich diese Bewegung eben weiter und schoss sich dann auf alle möglichen anderen Leute noch ein. Es gibt da einiges an Begründungen, was Gamergate eigentlich wollte. Am Ende des Tages ist es eine einzige große Harassment-Kampagne, die nach wie vor allem Frauen und Marginalisierte belästigt, bedroht, versucht sie aus Gaming-Räumen zu vertreiben mit üblichen neurechten Argumenten. Und es gibt auch eine sehr, sehr klare Verbindung zum Beispiel zwischen Gamergate und diversen neuen Rechten international, eben besonders zur Trump-Bewegung. Auch zum Beispiel die AfD hat schon Gamergate versucht zu kokettieren.
Was man jetzt an diesem Anschlag öfter wieder gelesen hat, dass quasi Misogynie, Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus so ein bisschen die Einstiegsdroge ist, sozusagen, in diese neurechte Szene.
Absolut. Diese Frauenfeindlichkeit ist ein sehr, sehr schöner Anknüpfungspunkt für Nazis, beziehungsweise grundsätzlich für eine ganze Reihe rechtsextremer Strömungen. Wenn du ein Klima schaffst, in dem grundsätzlich schon eine ganze Reihe Personengruppen dämonisiert werden oder auch nur problematisiert werden, dann ist es sehr viel leichter, rechtes Gedankengut da unterzubringen. Das ist eine klassische Diskursverschiebung. Wir haben regelmäßig im Gaming irgendwelche Debatten, wo mit rechten Kampfbegriffen in der vermeintlichen Mitte um sich geworfen wird, mit so Begriffen wie Social Justice Warrior. Alle möglichen Begriffe, bei denen längst klar ist, dass die ganz gezielt von den neuen Rechten verwendet wurden, beziehungsweise es gibt auch noch so ein paar Floskeln und Strohmann-Argumente, die auch tatsächlich direkt aus dem Gamergate-Umfeld kommen. Wo auch längst klar ist, dass das Kommunikationsmuster sind, die eben mit diesen neuen Rechten zu tun haben. Und die kommen dann plötzlich in der angeblichen Mitte vor und werden als pseudoneutral stilisiert. Da sieht man eben sehr, sehr schön, wie viel da von dem Diskurs von rechts diktiert wird. Gerade im deutschen Raum.
Politisch korrekt zum Beispiel gibt's ja nicht nur im Gaming-Bereich, sondern auch in all diesen Kolumnen von alten weißen Herren, die sich darüber aufregen, dass man jetzt nichts mehr sagen darf in ihrer gut bezahlten Kolumne.
Ja, das Vokabular im Gaming-Kontext ist halt meistens eher ein englisches. Es ist derselbe Mechanismus. In meiner Wahrnehmung zumindest strahlt das noch sehr viel aggressiver ab, als es das so in der normalen Presse tut.
Was ich da noch gelesen hatte, war dieser Begriff des stochastischen Terrorismus. Ja, wenn man in solche Räume, wo einfach viele Leute unterwegs sind, die so generell auf die Zielgruppe passen von so rechten, rechtsextremen Bewegungen, und wenn man da einfach immer so streufeuerartig diese Botschaften in die Welt bläst, dass es dann einfach rein statistisch und wahrscheinlichkeitsmäßig irgendwann passieren wird, dass sich jemand so sehr angesprochen fühlt und so radikalisiert hat, dass er dann sagt, so jetzt gehe ich wirklich mit der Waffe auf irgendjemand los.
Auf dem Weg dahin sozusagen können bestimmte Gaming-Räume eben so ein Einstieg sein. Also wenn halt zum Beispiel jemand wie PewDiePie ständig rassistische Slurs zum Beispiel raushaut und sowas. Der größte Gaming-YouTuber bzw. Streamer weltweit hat tatsächlich mal in irgendeinem Stream als Gag Leute dafür bezahlt, dass sie ein antisemitisches Schild hochhalten. Dann hat er zum Beispiel mal das N-Wort einfach so in einem Stream rausgehauen, so als wär's nichts. Und fällt immer wieder negativ damit auf, hat auch unter anderem jetzt erst Anfang September angekündigt, er wolle an eine Organisation spenden in den USA, die gegen Antisemitismus kämpft. Und hat das dann, als es Stress mit seiner Community gab, zurückgezogen. Der normalisiert Wörter und Begriffe zum Beispiel so als, es ist ja nur ein Witz. Oder es ist ja nur so edgy Humor, kokettiert da immer wieder. Wundert sich dann, warum plötzlich die Nazis ihn auch feiern. Dadurch, das ist so eine Wechselwirkung meiner Ansicht nach, dass der radikalisiert seine Community durch dieses Kokettieren mit rechtem Gedankengut. Und die wiederum ist dadurch auch wieder ein Anknüpfungspunkt für Rechtsradikale, womit dann eben PewDiePie so eines dieser Paradebeispiele ist, wie es laufen kann, dass man eine Community auch ein bisschen dazu erzieht, dass sie einen Anknüpfungspunkt für Rechte bietet.
Läuft das einfach nur über die ganzen Chats auf Twitch und YouTube? Oder haben die dann irgendwie geschlossenen Server?
Man kann auch jetzt die PewDiePie PewDiePie-Community ehrlicherweise nicht mehr als ein großes Ding zusammenfassen, weil ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower der jetzt inzwischen hat. Das ist wie so oft mit YouTube-Persönlichkeiten. Der ist halt so ein Idol, wird dementsprechend von relativ vielen Fans dann quasi religiös verteidigt, die auch nicht mehr auf Argumente hören. Diese große Community teilt sich dann natürlich wieder auch noch in kleinere Communities, die auch irgendwie miteinander interagieren oder nicht auf diversen Arten und Weisen in sozialen Medien und sonst wo. Der Knackpunkt ist immer nur, dass der eben diese idealisierte Persönlichkeits-Star-Projektionsfläche bei der Geschichte ist.
Klar, wenn natürlich das Idol dann das N-Wort sagt, dann denken sich natürlich alle, oh, wenn der das macht, dann ist das ja nicht so schlimm. Das war ja so witzig.
Das ist auch tatsächlich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe eben, als er dann zum Beispiel Anfang September diese Spende zurückgezogen hat, dann war wieder eine Diskussion um PewDiePie und ich habe tatsächlich dann einen kleinen Thread geschrieben. Der war auch gar nicht so pointiert formuliert, wie ich ihn vielleicht geschrieben hätte, wenn ich gewusst hätte, was für Kreise der zieht, weil der hat dann doch weitere Kreise gezogen als ursprünglich gedacht. Das Ding ist nur, in dem Moment, in dem ich den Namen PewDiePie in einem Tweet, in einem Thread ausschreibe, habe ich plötzlich die PewDiePie-Fans an der Backe, die offenbar Twitter durchsuchen.
Ja, das hatten wir ja in unserer Folge zum Thema Internet, Kommentare und Online-Harassment auch schon mal, dass eine gängige Taktik ist, das so in die eigene Bubble zu retweeten oder einfach den reichweitenstarken Accounts hinzuwerfen, damit dann sich einfach nicht 10 Leute, sondern 1000 Leute drauf stürzen.
Hab da zum Beispiel auch nichts mit Hashtag oder so getwittert, aber trotzdem, ich hatte dann plötzlich lauter PewDiePie-Fans in den Mentions und auch in meinen DMs und Gott weiß, wo die halt wirklich vollkommen taub für jedes Argument waren und sofort eklig und ausfällig geworden sind. Das ist so ein komisches Wespennest, in das du halt auch nicht mehr mit Argumenten reinstechen kannst.
Du sagtest ja eben schon, so die rechten Ränder dieser Community strahlen so in die Mitte aus und keiner macht was dagegen. Also ist das das Problem, was die Szene auch hat, dass jetzt keiner der Leute mit einer riesen Reichweite sagt, nee Leute, es ist nicht cool, wenn ihr antisemitische Slurs benutzt oder rassistisch andere Slurs, weil das keiner möchte, dass er dann Follower verliert?
Das ist eines der Probleme. Das Ding ist tatsächlich, dass sehr viele große Gaming-Persönlichkeiten sehr viel problematische Inhalte normalisieren und das immer und immer wieder tun. Das Klassische ist mit irgendwelchen ekligen Sprüchen über Frauen, Vergewaltigungswitze, Slut-Shaming, alles Mögliche, was dann halt plötzlich nur irgendwie ein Witz und irgendwie edgy sein soll. Mhm. Und dann allerhöchstens mal sich dazu herablassen, ab und zu mal irgendwie so eine Blanko-Aussage rauszuhauen wie Nazis sind doof. Womit man jetzt halt auch nicht wirklich jemanden vergrault und womit man nicht so wirklich vor der eigenen Haustür kehrt, aber eben nach außen so das Gesicht wahrt, man sei ja links.
Das reicht ja, ne? Du musst einmal sagen, dass du die AfD doof findest, dann bist du für alle anderen Sachen komplett immun.
Diese Gaming-Persönlichkeiten, die sind ein Teil des Problems, weil die eben auch tatsächlich sich ganze Communities dazu heranziehen. Das andere ist eben auch, dass sie zum Teil, also wenn sie mit ihrer Reichweitenverantwortung nicht so wirklich sinnvoll umgehen, dass sie dann sich sogar die Communities dazu heranziehen, dass die aktiv antifeministisch sein sollen. Und dann wird jede noch so leichte Kritik von zum Beispiel feministischer Seite zu einem mega großen Angriff stilisiert, bei dem selbstverständlich die angegriffene Gaming-Persönlichkeit das Opfer ist. So ein schönes Beispiel war jetzt gerade erst wieder Gronkh, der den Hashtag Minecraft durch Freude gesetzt Nein. hat. Doch. Und das war nicht die erste Eskapade von dem. Und Gronkh gilt so immer als einer der Lieben, so ein netter Typ, sowas. Und der ist auch definitiv nicht der Schlimmste, den es in der deutschen Gaming-Szene gibt. Und ich halte ihn auch nicht für einen Nazi. Aber das ist so ein schönes Beispiel. So wie er reagiert hat, scheint er auch nicht so richtig verstanden zu haben, was das Problem an der Sache war, obwohl es ihm erklärt wurde. Und hat sich dann eben so als das Opfer inszeniert. Ja, diese komischen Linken, die das doof finden, so. Und das ist so ein klassischer Mechanismus, den die dann immer wieder bedienen, womit sie dann eben auch wiederum ihre Community, die sie sowieso immer so ein bisschen sehr problematisch zum Teil auch wirklich verehren, eben die tatsächlich dazu heranziehen, so nach dem Motto, ja, hier, guck mal, die sind doch überempfindlich und damit eben auch rechte Argumentationen reproduzieren. Mhm. Das andere Ding ist, auch unabhängig von der Reichweite, dass ganz, ganz oft auch mit kleiner Reichweite zu wenig Solidarität da ist. Den Hass, den ich so abbekomme, ich würde sagen, das ist alles in einem Rahmen, das geht noch. Es gibt andere, die es da sehr, sehr viel schlimmer trifft. Wann immer ich mal an dem Punkt war, wo ich mir gedacht habe, puh, heute ist es echt anstrengend. Die Leute, die mir zu Hilfe gesprungen sind oder die auch einfach mal nur so gefragt haben, hey, alles gut, das waren eigentlich immer Frauen, beziehungsweise immer Leute, die selber immer mal wieder diese Art von Hass abkriegen. Es gibt viel zu wenig Leute, auch mit kleiner Reichweite und auch gerade zu wenig Cis-Männer, die sich dann auch mal hinstellen und dann aktiv in den Replies einer Feministin auftauchen und aktiv sagen, nee, so geht's nicht. Oder auch einfach nur irgendwie Unterstützung anbieten. Und das ist eben das andere Problem. Es gibt zu wenig aktive Gegenbewegung gegen zum Beispiel Frauenhass. Also es bessert sich jetzt auch gerade so ein bisschen auch im Nachgang zu der Diskussion nach Halle. Ja. Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, aber da ist viel Luft nach oben.
Meinst du, das liegt daran, dass es niemand gibt, der Interesse hat, mit Gaming so eine Community aufzubauen, die halt zum Beispiel feministisch ist? Oder liegt es auch daran, dass man keine Chance hat, das zu machen und noch ein normales Online-Leben zu führen? Weil man dann so viel Hass abbekommt einfach.
Es ist halt ein Anliegen, das richtig beschissen ist, wenn man ehrlich ist. Du stellst dich halt immer selber in die Schusslinie und ich kann auch wirklich jede Person verstehen, die absolut keine Lust hat, dann selber ständig irgendwelche Kasper in den Mansions zu haben, die dann da halt rumnerven müssen. Ja. Das nächste Ding ist dann eben, wer im Gaming wie stark gehört wird. Ich habe immer mal wieder den Eindruck, dass manche Leute, ich weiß nicht, ob sie sich nicht vollends bewusst sind oder ob sie das Ausmaß der Vorsicht auf dem Schirm haben. Aber es ist auch, glaube ich, immer so, dass es auch durch Gamergate, die eben sowieso diesen ganzen Diskurs komplett vergiftet haben, ist es super schwierig, überhaupt eine offene Diskussion darüber zu haben. Und ich gehe bewusst relativ offen damit um, dass eben auch zum Beispiel bei mir auf dem Blog nach einem feministischen Artikel, der ein bisschen Kreise zieht, eigentlich immer relativ viel Hate dann erstmal eingeht. Aber das bin ich in erster Linie deswegen, um eben auch zum Beispiel, weil ich weiß, dass ich eben auch zum Beispiel unter meinen Followern durchaus Männer habe, die das nicht ganz auf dem Schirm haben, um auch daran zu erinnern. Also meine Erfahrung ist anders als eure, das ist nicht eure Schuld, aber seid euch dessen bewusst.
Ja.
Also es muss auch nicht, mir geht's auch gar nicht so sehr um mich, weil wie gesagt, ich komme mit meinem Scheiß klar. Aber zum Beispiel Anfang des Jahres ist eine Feministin von der Gronkh-Community quasi zerfleischt worden. Das hat Tage gedauert, bis mal irgendwer anders außer den üblichen FeministInnen Alarm geschlagen hat und wirklich der zu Hilfe gesprungen ist. Und das ist halt irgendwie typisch und ungut.
Also die Leute haben die Reichweite, aber sie machen damit nichts, wenn es darum geht, mal ihre eigenen Fans zurückzupfeifen, wenn die über die Stränge schlagen.
Das auch, aber mir geht's auch tatsächlich so ein bisschen darum, sozusagen um eine Art Internetversion von Zivilcourage. Mhm. Du hilfst halt auch schon zum Teil mal total, wenn du einfach einen Account meldest. Wenn du merkst, oh, da ist jetzt gerade jemand, der bekommt gerade ziemlich viel Hate ab für einen Thread, den ich gut finde. Ich frag mal gerade nach, ist alles okay? Kann ich was tun? Oder ich tauche auch sowieso in den Replies auf und stutze ein paar von den Gatern dann zurecht. Wobei Gater zurecht stutzen ist auch nicht immer eine gute Idee. Aber es ist so einfach, immer mal drüber nachzudenken, okay, was kann ich jetzt dann vielleicht tun, auch wenn es mich jetzt gerade nicht direkt betrifft.
Es ist ja leider immer so, dass ja zum Beispiel alle, die so als männlich gelesen und weiß und hetero sich sowieso nochmal ganz anders bewegen können im Netz und dann auch vielleicht mal widersprechen und dann ohne dann vielleicht noch mehr Hass auszulösen und noch mehr Bedrohungen und unerwünschte DMs oder was auch immer.
Ich finde es auch sehr, sehr frustrierend, wie oft da eben Betroffene alleingelassen werden. Das ist nicht nur ein Gaming-spezifisches Problem, aber mir fällt es halt im Gaming ganz extrem auf, weil im Gaming insgesamt alle möglichen Leute so auf dem linken Spektrum, auch durch Gamergate, sehr viel vorsichtiger sind mit allem. Zumindest ist das mein Eindruck.
Weil was auch immer man äußert, die Chance, dass man danach erstmal das Internet eine Woche ausmachen muss, ist einfach zu hoch.
Wenn du halt nur mal nachmittaglang dann irgendwelche Nervensägen in den Mansions hast, ist das schon nervig. Ich habe einen Artikel geschrieben nach Halle mit dem Titel Yes, All Gamers. Hab dafür auch eklige Kommentare einstecken müssen, was mir klar war. Das Ding an der Geschichte war, einmal ging das länger, als es sonst bei mir normalerweise mit dem ekligen Kram geht. Es hat 10 Tage gedauert, bis ich zum ersten Mal wieder einen Kommentar auf meinem Blog hatte, der kein Hasskommentar war. Witzigerweise war das übrigens dann ein Kommentar, den ein Bekannter mir geschrieben hat, der mir einfach mal einen netten Kommentar schreiben wollte. Das nächste Ding war aber auch, dass der Artikel unter anderem auf Reddit gelandet ist, dort übersetzt wurde und dann halt plötzlich mein Name und mein Bild durch den Artikel eben auf Reddit in einem englischsprachigen Gamergate-Forum war. Ging alles gut, war alles okay am Ende, aber Ich habe es nur einmal schnell durchgescrollt, weil ich versuche immer so ein bisschen dem hassenden Schritt voraus zu sein bei sowas. Aber da war es dann halt auch tatsächlich so, dass ich dann halt sofort alles mögliche auch an antisemitischen Verschwörungstheorien und Gott weiß, was da drunter gesammelt hat.
Die Übersetzung, war das jemand, also der dir wohlgesonnen war? Oder?
Nee, es war tatsächlich so, schau mal, die deutschen Social Justice Warriors diffamieren Gamer, hier Rassismus
gegen Gamer.
Okay,
da muss man sich
auch
Rassismus gegen Gamer, das finde ich ja auch großartig.
Das ist ein relativ beliebtes Argument, das kriege ich immer wieder vorgeworfen und ich amüsiere mich irgendwie so ein bisschen, bin aber auch jedes Mal ein bisschen irritiert, weil es ist so super weird, so super absurd und es ist noch absurder als Rassismus gegen Weiße. Die fühlen sich eben zum Teil wirklich wie eine Minderheit und meinen, dass dann Kritik an Gamern Rassismus gegen Gamer ist.
Was mir noch so aufgefallen ist, dass ja auch die Plattform irgendwie nichts tun. Also, soweit ich es mitbekomme, Steam, also eine große Gaming-Plattform zum Spiele kaufen und bewerten und so, hat ja irgendwie vor einer Weile jegliche Qualitätskontrolle eingestellt und gesagt, hey Leute, ihr könnt bei uns alles hochladen. Da gibt es jetzt inzwischen, habe ich ja ein paar Mal gesehen, auch irgendwelche so Rape-Games oder irgendwelche andere Scheiße. Wenn es dann mal etwas bekanntere Streamerinnen gibt, wie Tanja de Pass zum Beispiel, die hatte da so Probleme mit so einem Twitch-Stalker, der selbst die geschützten Chats immer wieder irgendwie da alle seine Freunde reinschickte, um ihr irgendwelche Nachrichten zu schicken. Und Twitch tut da auch einfach nichts. Also das scheint mir auch so ein Problem zu sein, dass die Plattform auch überhaupt nicht irgendwelche Mechanismen haben, Leute einfach mal dauerhaft rauszuschmeißen, wenn sie Scheiße bauen.
Also das ist ein grundsätzliches Problem von diversen Plattformen im Netz, vor allem amerikanischen, wie zum Beispiel Twitter, aber auch grundsätzlich ein Problem, das sich querbeet durch alle möglichen Gaming-Plattformen zieht. In vielen Spielen sind die Möglichkeiten, Leute zu blocken, zu melden, nicht so richtig gut ausgereift. Und Steam zum Beispiel ist so ein wunderbares Beispiel. Steam ist ein ziemlicher Nazisumpf. Deswegen ist Steam als Mikrokosmos eigentlich, also als Beispiel relativ schön, um das zu erklären. Die Moderation, was für Spiele du hochladen kannst bei Steam, ist durchwachsen, um es mal so auszudrücken. Es gibt immer wieder Spiele auf Steam, die einfach menschenverachtend sind, wenn man ehrlich ist, und die halt dann trotzdem irgendwie drin bleiben. Und Steam hat da auch immer einen relativ wechselhaften Kurs gefahren. Ich weiß tatsächlich gerade aus dem Stegreif nicht, wie die aktuellen Standards sind, aber das war traditionell ziemlich wischiwaschi. Das andere Ding ist auch, du kannst auf Steam Foren haben, zum Beispiel als Entwickler. Da kannst du dann zum Beispiel mit deinen Fans dich austauschen oder wenn du ein Indie-Entwickler bist. Das Ding ist, die Moderation dieser Foren hängt an den Entwicklern. Die Entwickler sind auch tatsächlich da gar nicht mal das größte Problem. Das Ding ist, dass es eben auch durchaus Seiten und Foren auf Steam gibt, wo dann sich Subkulturen und Communities bilden, die schlicht und ergreifend rechtsradikal sind. Christian Huberts hat dazu einiges an guten Sachen inzwischen publiziert. Da wird das dann sehr, sehr schön aufgedröselt. Das ist eben dieses Nazis in den Foren von Steam-Problem. Dann das nächste Ding ist dann auch zum Beispiel noch, dass eben viele Spiele Mods erlauben und die über Steam auch gehostet werden können. Gerade bei zum Beispiel so Mittelalterspielen, also ich spiele zum Beispiel sehr gerne Crusader Kings 2, und wenn man da die Mods durchsucht und nach bestimmten Stichworten sucht, dann wird's auch sehr schnell ein bisschen problematisch. Und auch das geht auf Steam. Steam fällt auch zum Beispiel in Deutschland nicht unter das NetzDG, weil es kein soziales Medium ist, was super absurd ist. Das heißt, du hast in Deutschland auch, also zum Beispiel mit verfassungswidrigen Symbolen wie Hakenkreuzen.
Also die kannst du doch nicht melden.
Die Besonderheit an dem NetzDG war ja, dass da ziemlich viel Druck ausgeübt wurde, dass das alles schnell gelöscht werden muss. Dieser Druck wird dann zum Beispiel auf Steam nicht ausgeübt. Und Steam hält es, soweit ich weiß, im Augenblick so, dass wenn du so etwas meldest, so eine Art Shadowban passiert. Die Sachen werden zum Teil dann eben von der Suche nicht mehr auffindbar, aber die Seiten existieren weiter. Wenn du weißt, das und das ist die URL zu irgendeinem antisemitischen oder einem rechtsradikalen Subforum, öffne einfach die URL und fertig ist es. Steam ist dann nur ein Beispiel. Wenn man jetzt das Problem Steam lösen würde, hätte man noch lange nicht alle Probleme gelöst.
Schon erstaunlich, dass diese Plattformen offensichtlich auch gar keinen Wert darauf legen, dass sie was anderes anziehen als nur diese eine Zielgruppe. Also auch Twitch oder Steam oder was auch immer. Es ist einfach irgendeine vernünftige Politik gäbe, die Leute, die da so eine absolute Scheiße absondern, rauszuschmeißen und auch für immer, dann können sich ja vielleicht auch mal andere Leute dahin trauen.
Das ist eben so ein bisschen auch gerade bei Steam so eine ähnliche Diskussion wie mit Twitter immer wieder. Da steht dann eben natürlich auf der einen Seite dahinter, wie bei so vielen von diesen amerikanischen Unternehmen, ein amerikanisches Verständnis von Meinungsfreiheit, beziehungsweise auch ein amerikanischer Diskurs um Meinungsfreiheit herum, der ja auch zum Beispiel ganz anders gefasst ist als der deutsche. Und dann ist noch das nächste, dass da eben grundsätzlich auch so ein falsches Verständnis von Neutralität dahinter steht. So nach dem Motto, wir erlauben alles. Bei uns ist jeder willkommen, ja. Und dann, surprise, Die Nazis setzen sich durch.
Du hast ja auch mal einen Artikel dazu gemacht, dass Gamer ein Begriff ist, der für dich quasi verbrannt ist und den du auch nicht mehr dir selber geben möchtest und der für dich auch nicht positiv zurückerobert werden kann.
Also ich habe sowieso immer ein bisschen Probleme gehabt, mich als Gamerin oder auch als, in der deutschen Version hört man immer mal wieder Zocker oder Zockerin, habe immer ein bisschen Probleme gehabt, mich als das zu bezeichnen. Aber das grundsätzliche Ding, weshalb ich jetzt tatsächlich der Ansicht bin, dass gerade dieser Gamer-Begriff absolut verbrannt ist so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Weil ja, Gamer ist eine Selbstbezeichnung für eine gewisse Hobby-Identität. Ich bin Gamer, ich spiele gerne Videospiele, das ist mein tolles, großes Hobby. Und du bezeichnest dich normalerweise auch nur als Gamer, wenn Videospiele einen ziemlich großen Teil deiner Hobbys ausmachen. Das Ding ist immer, wenn du so eine Selbstbezeichnung benutzt, trägst du damit auch ganz entschieden die Leute mit, die diese Bezeichnung am stolzesten und am lautesten verwenden. Und beim Thema Gamer sind das schlicht und ergreifend Leute wie die Gamergater und andere problematische Strömungen, die für mich ein massives Problem darstellen, mit denen ich auch absolut in keinem Universum etwas zu tun haben möchte. Und das andere Ding bei der Sache ist, dass sozusagen historisch betrachtet, ist meiner Ansicht nach Gamer immer eine Identität und eine Selbstbezeichnung gewesen, die vor allem weiße Männer gemeint hat und aktiv dafür benutzt wird und wurde, um andere Leute auszuschließen. Das beginnt bei so harmlosen Sachen wie, dass man unterscheidet, was denn ein echtes und ein falsches Spiel sozusagen sein soll. Also richtige Spiele sind dann natürlich die Männerspiele, in denen, keine Ahnung, man Leute erschießt.
Aber wenn eine Frau auf dem Handy Candy Crush spielt, dann ist das ja ganz süß, aber die darf sich dann ja nicht Gamer nennen.
Ich habe auch tatsächlich für meinen Blog immer wieder Frauen auch für Videospielthemen angeworben und bewusst mir auch Leute gesucht, die nicht in diesen Gaming-Räumen unterwegs sind. Und ich weiß nicht, wie oft ich dann irgendwelche Diskussionen hatte mit, ja, aber ich spiele doch nur so ab und zu mal, ich kann mich doch nicht als Gamer bezeichnen. Was habe ich denn für eine Kompetenz da zu schreiben? Ich habe dann relativ oft mit diesen Leuten dann diskutiert, so, nee, also ganz ehrlich, ist es vollkommen egal, ob du dich als Gamer bezeichnen würdest oder nicht. Ich möchte dich gerne da haben, dass du mir einen schönen Text darüber schreibst. Hey, macht einfach mal. Und allein diese Diskussion, die habe ich immer mit Frauen, die dann so eine Scheu haben. Diese gesamte Abwertung von Mobile Games hat extrem viel mit Sexismus zu tun. Das hat damit zu tun, dass Mobile Games als ein Bereich der Spiele gelten, der vor allem von Frauen rezipiert wird. Und es hat auch damit zu tun, dass also auf Entwicklerseite sehr viele Frauen im Mobile arbeiten. Es gibt eine ganze Reihe an Romance-lastigen Spielen, die eben nur für Mobile veröffentlicht werden und sowas. All diese verschiedenen Aufteilungen. Ein echter Gamer ist in der aggressivsten Form ein Typ, der ohne Tutorial auf höchster Schwierigkeitsstufe sich einmal quer durch ein Spiel ballert, jetzt überspitzt formuliert.
Ja, und dann 100% der Erfolge schafft, dann ausrastet und es so ein Story-Mode gibt für die Leute, die vielleicht einfach nur die Geschichte erleben wollen. Also ich habe ja auch immer alle Spiele einfach auf super leicht gespielt.
Ich spiele auch viel auf leicht. Da wird halt so extrem viel Gatekeeping betrieben, auch aus einem gewissen angeblichen Opfermythos heraus. Ja, die Gamer sind immer die gewesen, die belächelt wurden, die Missverstandenen. Ja. Und jetzt müssen wir zusammenhalten. Plötzlich dieses angeblich Belächelte aus einem Opfermythos heraus zu etwas stilisiert, dass man hochhalten muss. Und diese Opfermythos-Stilisierung ist eben auch ein super Anknüpfungspunkt für Rechte. Da greift so viel an toxischen Bewegungen in ihrer extremsten Form zusammen. Das bedeutet nicht, dass jede Person, die sich als Gamer bezeichnet, auch rechtsextrem ist oder wirklich rechtes Gedankengut vertritt. Der Knackpunkt ist eben, dass man all das mitträgt. Das Gamergate zum Beispiel, die schreiben sich auch gerne mal so auf die Fahnen, das Gamergate sei eine Revolution, ein Aufstand der Gamer gewesen. Sowas gegen die bösen FeministInnen, die bösen Social Justice Warriors, die böse Presse, sowas. Und das alles trägt man dann eben mit, weil eben dieser Begriff so sehr von rechts auch benutzt, stilisiert und eingefärbt wurde. Ich möchte gerne Gaming als Raum so mitgestalten, dass er möglichst offen für alle Leute ist, auch für Leute, die selten spielen oder noch nie etwas gespielt haben. Ich möchte tatsächlich gerne lieber die Hand reichen, anstatt irgendwelche Mauern zu errichten.
Ich glaube, wenn man die Mobile Games und alles zusammenzählt, ist es ja, glaube ich, tatsächlich so, dass Männer, Frauen, weiteres wird immer nie betrachtet in solchen Erhebungen, relativ sogar 50-50 ist.
Heutzutage haben die meisten Leute zumindest hier, zum Beispiel in Europa und in den USA, ein Smartphone. Und damit hast du im Grunde jederzeit einen kleinen Computer dabei und damit kannst du jederzeit irgendwas spielen. Und wenn es nur Quizduell ist. Spiele sind so unglaublich normal in unserem Alltag. Mhm. Es ist lächerlich, da noch irgendwas von wegen, dass es eine Leistung sei, Spieler zu sein, sowas da aufzubauen. Das ist absolut lächerlich und da geht es eben nur um Gatekeeping. und vor allem nur um Gatekeeping, das eng mit Diskriminierung gegen bestimmte Personengruppen verbunden ist.
Ja, das finde ich auch so schräg, dieses Argument. Früher waren alle scheiße zu uns und deswegen müssen wir jetzt scheiße zu anderen sein. Statt zu sagen, oh, früher waren alle scheiße zu uns und wir wissen, wie blöd das ist, deswegen sind wir jetzt einfach nett.
Da läuft eben auch extrem viel toxische Maskulinität ab. Oder toxische Nerd-Maskulinität, wenn man ehrlich ist. Ein echter Gamer ist halt jemand, der hat schon in den 90ern gespielt. Der ist selbstverständlich männlich. Da wird so was Komisches aufgebaut, was eben sehr, sehr viel mit einem sehr aggressiven Männlichkeitsgebaren nur eben im Nerdgewand zu tun hat.
Pen and Paper gibt's das ja manchmal auch so ein bisschen mit. Oh, ich habe alle meine Role-Master-Datenbögen per Hand ausgerechnet. Oder natürlich wird offen gewürfelt und wenn der Charakter dann stirbt, dann habe ich ihn halt nicht stark genug gebaut. Und
das ist ja beim Pen and Paper im Grunde ganz ähnlich wie bei Spielen auch. Mhm. In den meisten Fällen geht es ja doch einfach nur darum, dass du jetzt gerade mal in diesem Moment ein bisschen Spaß hast.
Du hast aber ja tatsächlich auch zum Beispiel neulich nochmal einen Artikel gemacht über Assassin's Creed Odyssey und Cassandra, die weibliche Heldin, die man da spielen kann. Nachdem Ubisoft ja noch bei Unity gesagt hat, Frauen animieren wäre leider so hart. Sie haben anderthalb Jahre damit verbracht, die Notre Dame 1:1 bespiel- und bekletterbar zu machen, aber so eine laufende Frau
von viel zu schwierig
im Assassinen-Outfit, das ging nicht mehr. Cassandra hattest du ja als positives Beispiel angeführt. Würdest du denn sagen, es tut sich zumindest so auf Entwicklerseite was?
Ja und nein. Auf Entwicklerseite glaube ich sowieso. Da gibt es viele offen feministische Stimmen zum Beispiel. Aber jetzt, wenn man mal sich so die Spieleebene an sich selbst anguckt, weil es ist ja immer noch das eine, wenn die Spiele machen, durchaus offen progressiv sind und was dann tatsächlich ankommt. Das, was ankommt, das ist ja dann auch davon bestimmt, was man so denkt, was dann ein Markt annimmt und eben nicht komplett in Grund und Boden Review bombt. Ja, es hat sich was getan, gerade so in den letzten 5 Jahren, wenn man sich das so anguckt. Es bringt mich noch nicht so richtig zum Jubeln. Zumindest im AAA-Bereich nicht. Also Indies muss man da immer ein bisschen ausklammern, weil es gibt auch wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr nuancierte Indies, weil das dann eben oft auch kleinere Projekte sind mit einer bestimmten Vision, einer bestimmten Idee. Aber gerade so diese großen, auch finanziell besser ausgestatteten Projekte. Es gibt bessere, es gibt mehr, auch komplexere Frauenfiguren. Du kannst auch heute schlechter noch irgendwie so richtig alberne Bikini-Armor-Geschichten unterbringen, wie noch vor ein paar Jahren. Aber zum Beispiel so etwas wie Cassandra ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Cassandra ist eine wirklich sehr, sehr schöne Figur. Es tat wirklich gut, Cassandra zu spielen für mich.
Assassin's Creed Odyssey spielt im antiken Griechenland und man kann sich aussuchen, ob man als Mann oder als Frau spielt. Man spielt dann halt Cassandra oder ihren Bruder.
Ja, ich habe letztens eine Statistik gelesen, irgendwie, dass Ubisoft irgendwie was rausgehauen hat, dass ein bisschen über die Hälfte der Spieler tatsächlich Alexios gewählt hätten. I don't know, ich verstehe es auch nicht so richtig, weil Cassandra ist cool. Der Punkt ist tatsächlich, also ich fand Cassandra zu spielen wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil eine Frauenfigur vor mir stand, die einfach existieren durfte. Im Hauptspiel darf sie einfach existieren, darf einfach leben, ihr Abenteuer bestehen und gut ist. Und es wird eben ihr Dasein als Frau nicht problematisiert.
Ja, also es muss nicht erklärt werden, warum jetzt ausgerechnet diese Frau es geschafft hat, dass sie da mitmachen darf.
Diese klassischen Plots werden auch nicht untergebracht, so nach dem Motto, ja, willst du nicht für dich in eine Beziehung selbst aufräumen oder willst du nicht doch dringend Kinder bekommen? Dass all diese sehr, sehr konservativen Erzählmuster mit einem sehr konservativen Frauenbild, die passieren nicht. Der Grund dafür ist aber schlicht und ergreifend ein rein kapitalistischer, wenn man ehrlich ist. Weil die Dialoge für Cassandra und Alexios identisch sind. In dem Moment, in dem eine Protagonistenfigur auch in der männlichen Version funktionieren muss, wird sie als vollständiger Mensch behandelt und ist auch als vollständiger Mensch geschrieben und es gibt keinen Fokus auf ihre Weiblichkeit in der Story. Und dann muss erstmal das kommen, dass dieselben Dialoge auch mit dem Mann funktionieren müssen. Fairerweise muss man sagen, dass auch die übrigen Frauenfiguren, die da durch Assassin's Creed Odyssey rennen, da gibt es relativ viel körperliche Vielfalt im Vergleich zu anderen Spielen. Die Frauenfiguren werden nicht ständig gegeneinander ausgespielt, weil sie sich eben unterscheiden. Zum Beispiel diese Tatsache, dass Cassandra eben auch deswegen so gut funktioniert, weil alles an ihr eben auch mit Alexios funktioniert, das fasst so ein bisschen ein paar grundsätzliche Probleme, die es da nach wie vor gibt, zusammen. Du wählst zwischen Cassandra oder Alexios. Wir sind noch nicht so weit, dass Assassin's Creed ernsthaft hingeht und sagt, hier, bitte sehr, nur Cassandra. Und zum Beispiel noch vor ein paar Jahren, da kam Horizon Zero Dawn raus, das ein Riesenhit war. Ich habe selber nicht gespielt, weil ich keine PlayStation habe, aber viel gelobt, viel gefeiert, standardmäßig eine weibliche Protagonistin. Und da gab es dann halt auch schon wieder die üblichen Verdächtigen, die dann da rumkrakeelt haben mit, wenn ich nur eine Frau spielen kann, dann spiele ich das aber jetzt nicht.
Aber das ist, finde ich, immer so. Das ist ja genau wie wenn Marvel sagt, wir können irgendwie keine queeren Beziehungen irgendwie in unsere Filme einbauen, dann können wir den in China nicht vermarkten. Das ist klar aus wirtschaftlicher Sicht, aber irgendwie denke ich mir so, ja Leute, irgendwie auf welcher Seite der Geschichte wollt ihr denn mal stehen?
Ich verstehe schon, warum das so ist, wie es ist. Es spricht halt dann im Gaming ganz oft einfach so ein bisschen Bände, wie lange dann bestimmte Dinge dauern und wie sehr dann ein Status quo, der schon besser ist als noch vor ein paar Jahren, aber nach wie vor eindeutig Luft nach oben hat, dann an manchen Stellen dann doch wieder so ein bisschen in den Himmel gelobt wird, wo ich mir so denke, ja, es ist schon besser, aber das ist jetzt noch lange nicht das Ziel.
Die Messlatte liegt einfach so niedrig.
Die Messlatte hat sich fast eingegraben und dann ist alles drüber besser. So in den letzten Jahren sind mehrere Titel erschienen, die relativ nuanciert mit Emotionen umgehen. Also ich finde es sehr, sehr auffällig, dass ganz oft die Protagonistinnen, mit Absicht nicht gegendert, dieser Spiele junge Frauen sind. Plötzlich müssen dann eben für diesen Misery-Porn dann eben, müssen dann plötzlich irgendwie junge Frauen in den Fokus gesetzt werden. Und viele dieser Spiele finde ich auch durchaus ganz gut. Man kann auch diskutieren, wie sehr das jetzt ein Fortschritt ist, dass das jetzt plötzlich ein Raum ist, der sich für weibliche Hauptfiguren auftut.
Der übliche scruffy white dude kann natürlich nicht der Hauptcharakter genau. einer emotionalen Reise sein.
Ich bin dann beeindruckt, wenn der gruffy white dude in der Hauptrolle plötzlich offen das Weinen anfängt.
Gibt's denn generell noch was du dir so wünschen würdest, auch in dieser ganzen Diskussion über die Szene oder auch so von Seiten der Medien, die da nicht so tief drin sind?
Ich würde mir tatsächlich oft wünschen, dass von außen besser verstanden wird, was Gamergate angerichtet hat und was das überhaupt ist. Ich habe es schon so oft erlebt, dass dann auch in linken Kreisen, zum Beispiel auf Twitter, irgendetwas Feministisches im Gaming-Kontext, offenbar von Leuten, die sich sonst nicht in diesem Raum bewegen, dann mit dem Hashtag Gamergate geteilt wird. Ich mache das diesen Leuten nicht so wirklich zum Vorwurf. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass dieses Thema Gamergate mehr in der allgemeinen Debatte Präsenz findet, weil es schlicht und ergreifend meiner Ansicht nach auch wichtig ist, Gamergate zu verstehen, um zu verstehen, wie die neuen Rechten im Internet agieren.
Den Eindruck habe ich halt auch immer wieder, dass das noch nicht so ganz angekommen ist. Dass man halt nicht sagen kann, oh, die Online-Welt oder die Social-Media-Welt oder die Gamer-Szene ist ein abgeschlossener Bereich und da müssen wir jetzt nur irgendwie ganz doll draufhauen oder irgendwie alle müssen ihren echten Namen verwenden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Neurechten, die Identitären, diese ganze Blase, die ist einfach unheimlich gut vernetzt über alle möglichen Plattformen und die was dagegen machen sollen, rennen da so hinterher.
Im Gaming gibt es sehr, sehr viele Leute, die unglaubliche intellektuellen Verrenkungen jederzeit hinlegen wollen oder hinlegen würden, um zu rechtfertigen, dass ja Gaming komplett harmlos ist, während direkt vor ihren Augen zum Beispiel Feministinnen im Hass ertrinken. Yes, all gamers, wenn eben auch die, die sich selbst für die Guten halten und dann nicht dafür eintreten, dass dieser Hass gar nicht erst stattfindet, sondern stattdessen lieber sich auch auf Feministinnen einschießen.
Glaubst du, es gibt mal irgendwann eine Person auf YouTube, die so viel Reichweite hat und dann coolen Shit damit macht?
Ich lasse mir auch gerne unterstellen, dass ich da langsam zynisch bin. Da muss sich vieles sehr strukturell ändern, damit da wirklich sich was tun kann. Wenn es so ein bisschen eine breitere Basis an progressiven Leuten gibt, die das auch diese progressiven Räume sehr, sehr aktiv verteidigen, und zwar nicht nur in geschlossenen, geschützten Räumen, sondern auch in der Öffentlichkeit, dann könnte sowas, denke ich, passieren.
Ja, genau. Alles gesagt zum Thema Gamer-Szene. Aber am Ende der Folge haben wir immer noch ein Medienthema und du als Gästin darfst diesmal ein Medium empfehlen, wenn du eins hast.
Weil ich jetzt auch viel über Gamergate geredet habe, würde ich tatsächlich Crash Override. Das ist ein Buch von Zoe Quinn über Gamergate. Zoe Quinn war so die eine Person, die am härtesten von Gamergate attackiert wurde. Ist auch noch immer so ein Feindbild. Und zum Teil ist tatsächlich so, ich merke das auch selber, ich habe Crash Override auf meinem Blog rezensiert. Und bei den Kommentaren, die bei mir eingehen, da sehe ich dann auch noch wieder den Hass, der im Grunde gegen Zoe Quinn geht. Und das Buch ist sehr, sehr gut, dröselt viele der Mechanismen aus Gamergate auch im Kontext von digitaler Gewalt auf und verdeutlicht einmal auch ein bisschen die Abläufe, aber auch, dass Gamergate eine Hassbewegung ist, weil der Ursprung aus der Gewalt in einer Beziehung hervorgeht.
Lass mich raten, es gibt es einfach nicht auf Deutsch.
Also ich habe es direkt zum Erscheinen gelesen. Das war 2017. Es könnte sein, dass es inzwischen auf Deutsch übersetzt ist. Glaube aber fast nicht, weil dafür wird auch gerade in Deutschland Gaming nach wie vor zu nischig wahrgenommen und da haben zu wenige Leute Ahnung, was überhaupt Gamergate ist.
Aber das könnt ihr dann ändern, wenn ihr das Buch liest von Zoe Quinn. Wir packen den Link auch in die Shownotes. Ja, super. Das war jetzt ein Exkurs einmal quer durch den Gemüsegarten zu Gamergate, der Gamer-Szene und Spielen und Hasskommentaren. Also Aurelia, vielen Dank, dass du da warst und mit mir darüber geredet hast. Sag doch nochmal ganz schnell, wie heißt du auf Twitter und wie heißt dein Blog? Nochmal, du hast es schon am Anfang gesagt, aber jetzt am Ende der Folge wollen ja alle sofort auf deinen Blog gehen und dir folgen.
Also mein Twitter-Handle ist HKB ohne Name. Mein persönlicher Blog heißt Geekgeflüster. Die URL ist auch geekgeflüster.de mit UE statt Ü. Ansonsten schreibe ich noch für Language at Play.
Ja, die verlinken wir dann einfach. Genau, also folgt Aurelia alle, abonniert den Blog und schreibt ihr nur nette Kommentare, die ein Gegengewicht bilden zu den anderen, mit denen sie sich rumschlagen muss. Und vielen Dank, Aurelia.
Sehr gern.
Gut, vielen Dank, Aurelia. Das war unsere Folge zu Gaming und der Gamer-Szene. Es ist außerdem die letzte reguläre Folge des Jahres 2019. Das heißt, es ist jetzt an uns, euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, ins Jahr 2020 zu wünschen.
Wir hoffen, ihr habt es nett und seid mit Menschen, die euch gut tun und die ihr mögt und ihr esst alle sehr viel Plätzchen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das ganze Jahr über.
Ja, vielen Dank für all das Lob, den Zuspruch, die Ermunterung, auch natürlich die Kritik, das Geld über Patreon und über Ko-fi. Und ja, wir wünschen euch allen ein frohes Jahr 2020, voller Rollenspiel. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf dem Vogt und Friends Patreon tun. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Ja, wir hören uns im Januar, im neuen Jahr, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Seit der letzten Folge gab es Ko-fi von Arne
und von Anna. Vielen Dank.
Vielen Dank. Unsere Patrons sind Alexander, Amedale,
Amparo,
Andrea,
Anna,
Antonia,
Art History Fantastics,
Bapf,
Boni,
Bruno,
Bisilisi,
Christian,
Cypher,
die Achiesche Verlagsanstalt,
Eike,
Elea,
Fabian,
Harald,
die Hungerhummel,
Irene,
Jens,
Johannes,
Julia,
Kai,
Karma,
Karl-Heinz,
Lara,
Mara,
Marcel,
Marco,
Markus mit C,
Markus mit K
und Markus aus Krefeld,
Max,
Miara,
Merlin,
Michael, Moritz,
Mr. B,
Nico,
Niklas,
nur der Tim,
Patrick,
Schmetterting,
Skimi,
Sol,
Sphärenmeister,
Steam Tinkerer,
Stefan,
Technosmurf,
Tellurian,
Tino,
Tobias,
noch ein Tobias,
Trin,
Tütenclown
und Volker. Vielen Dank euch.
Vielen Dank an euch.